Ja, lass uns zur Ausrichtung auf die Gebetsstunde in Jesaja weiterlesen. Wir hatten letztes Mal aus Jesaja 62 gelesen. Ich würde gerne mit euch den nächsten Abschnitt anschauen. Und zwar Jesaja 63, die Verse 1 bis 6. Nochmal kurz zur Erinnerung, das alles ist noch als Antwort Gottes auf das Gebet der Heiligen in Kapitel 62. Und wir haben da schon einen Teil der Antwort Gottes gesehen, dass eben Gott Jerusalem wiederherstellen wird. Und jetzt kommt dieser Abschnitt eben direkt anschließend. Also Jesaja 63, 1 bis 6. Wer ist der von Edom kommt, von Bozra in grellroten Kleidern? Er, der prächtig ist in seinem Gewand, der stolz einherzieht in der Fülle seiner Kraft? Ich bin es, der in Gerechtigkeit redet, der mächtig ist zu retten. Warum ist rot an deinem Gewand? Und sind deine Kleider wie die eines Keltertreters? Ich habe die Kelter allein getreten, und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meiner Erregung, und ihr Saft spritzte auf meine Kleider, und ich besudelte mein ganzes Gewand. Denn der Tag der Rache war in meinem Herzen und das Jahr meiner Vergeltung war gekommen. Und ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, der hat mich unterstützt. Und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und machte sie trunken in meiner Erregung, und ich ließ ihren Saft zur Erde rinnen. Erstmal soweit. Das ist einer der vielen Abschnitte in Jesaja, die nicht ganz so einfach sind, auf den ersten Anlauf wirklich zu bestehen. Und ich denke, ich finde diesen Abschnitt auch relativ herausfordernd auszulegen, und würde einfach, weil wir eben hier durchgehen, den trotzdem einmal mit euch zusammen anschauen wollen. Und ich glaube, wir können schon einige Dinge auch daraus nehmen, die für uns auch hilfreich sind, wenn wir eben zu Gott ins Gebet kommen. Und dafür wäre es gut, wenn wir einfach mal ein paar Dinge klären und ein bisschen verstehen, worum es hier geht. Sieht Jesaja entweder eine Vision von einem Mann, der kommt, oder Gott gibt ihm diese Worte ein, und wir sehen dann, dass dieser Mann mit Jesaja irgendwie redet, in einen Dialog eingeht und erklärt, wer er ist und was er gemacht hat. Und erstmal ist wichtig, dass dieser Mann von Edom kommt. Und von Bozra. Bozra war eine der Hauptstädte in Edom. Also hier finden wir einfach einen Parallelismus. Also er kommt von Edom. Da wird nochmal erklärt im zweiten Teilsatz, dass er von Bozra kommt. Und wir erfahren in Kapitel 34, Vers 6, was diese Stadt hier wirklich bedeutet wahrscheinlich. Also Jesaja Kapitel 34, Vers 6, da geht es im Kontext über, geht es um das Gericht an den Feinden Israels und an den Feinden Gottes, die eben unbußfertig sich gegen Gott stellen. Und wir lesen dort: Ein Schwert hat der Herr voll mit Blut. Es trieft von Fett, vom Blut der Lämmer und Böcke, von Nierenfett der Widder. Denn ein Schlachtopfer hält der Herr in Bozra und ein großes Schlachten im Land Edom. Und wir finden Bozra und Edom immer wieder in Jesaja als eigentlich fast wie schon ein Symbol für die unbußfertigen Völker und Feinde Gottes um Israel herum. Und jetzt wird dieses Bild wieder aufgegriffen, eben Gott selbst kommt jetzt von Edom, von Bozra, mit grellroten Kreiden und tritt eben in diesen Dialog hinein. Und ich glaube, das, was letztlich auch hier die Hauptbotschaft ist, ist, dass Gott gerecht hält und gehalten hat, hier schon rückblickend an seinen Feinden. Und dass das die Vision eigentlich im Kern aussagt. Und ich will einfach ein bisschen genauer auch auf die Vision eingehen und was wir auch lernen können von diesen Versen. Zum Ersten sehen wir, dass eigentlich zwei, weiß nicht, ob Metaphern das richtige Wort ist, aber so zwei Bilder benutzt werden, die wir wahrscheinlich nicht unbedingt miteinander kombinieren würden normalerweise. Zum einen sehen wir, dass Gott hier als edler Held dargestellt wird, als Kriegsheld, gerade auch mit dem Hintergrund, dass eben Gott ein Schwert sendet zu Edom und dass es hier um Blut geht, was vergossen wird. Und das ist eigentlich dieses erste Bild, also wie wenn ein Kriegsheld eben mit all seiner Macht und seiner Armee einherreitet, mit prächtigem Gewand in Vers 1, er zieht stolz einher, also als siegreicher Kriegsherr. Und er zieht eben einher und hat gerade seine Feinde besiegt. Also das ist das erste Bild, was wir hier sehen. Und das zweite Bild, was aber so mit hineingemischt wird jetzt, ist das Bild des Kältertretens. Vers 2 fragt ja, wahrscheinlich der Prophet fragt ihn, warum ist rot an deinem Gewand und sind deine Kleider wie die eines Kältertreters? Und um das zu verstehen, müssen wir verstehen, was ist eigentlich ein Kältertreter? Damals hat man Früchte, eben insbesondere Trauben, wenn man den Traubensaft gewinnen wollte, um Wein zu produzieren, hat man Trauben erstmal geerntet, wenn sie reif waren, und hat sie in so eine Art Kelter reingetan. Eine Kelter war ein kleines Becken, normalerweise aus Stein oder was Ähnlichem, was eben wasserdicht ist oder eben wasserabweisend ist. Und dann ein kleiner Ausfluss unten drunter, wo eben der ganze Saft ablaufen kann und den man dann auch sammeln kann. Und die Kelter zu treten hieß damals, eben man macht die Trauben rein und man reinigt sich die Füße nachher und geht dann barfuß in diese Kelter rein und zertritt barfuß quasi diese Weintrauben. Und das Seltsame hier ist eigentlich, dass die Kelter zu treten eigentlich ein Bild der Freude ist. Also der großen Freude. Man hat die Ernte eingefahren. Man freut sich jetzt auf den Ertrag, der rauskommt, auf den Wein, der rausfließen wird. Ist ja auch eine angenehme Arbeit, ne? Barfuß so durch diese Kelter zu treten und diese Trauben zu zerquetschen. Und dieses Bild wird jetzt kombiniert mit dem Bild des Kriegers und des mächtigen Feldherrn quasi, der diese Schlacht gewonnen hat. Und ich habe einfach darüber nachgedacht, wieso bringt Gott hier diese beiden Bilder zusammen und vor allem auch, was bedeuten diese seltsamen Verse zwischendrin? Ich weiß nicht, ob sie euch aufgefallen sind. Ich habe, Vers 3, ich habe die Kelter allein getreten. Weshalb wird das hier gesagt? Und von den Völkern war kein Mensch bei mir. Aber das muss doch irgendwie signifikant sein, dass Jesus, dass Gott hier sagt, ich habe das allein gemacht. Und vor allem, weil es nochmal aufgegriffen wird, dann im Vers 5. Und ich blickte umher, aber da war keiner, der half. Und ich wunderte mich, aber da war keiner, der mich unterstützte. Da hat mein Arm mir geholfen und mein Grimm, der hat mich unterstützt und ich trat die Völker nieder in meinem Zorn und so weiter. Also ist doch seltsam, oder? Was Gott hier sagt in dieser Vision. Und ich denke, es hilft uns einfach mal etwas rauszuzoomen und mal zu schauen, wie redet Gott eigentlich über das Richten in der Bibel und auch in Jesaja. Und ich glaube, da sehen wir, dass von Anfang an Gottes Ziel war, dass er mit Menschen richtet. Also Gottes Ziel war schon von Genesis 3 an, dass einer der Nachkommen der Frau der Schlange den Kopf zertritt. Also Gott sagt nicht einfach, ich werde es machen, sondern er sagt, es wird ein Mensch sein. Und das ist doch wichtig. Also der Mensch auch, also Mensch soll regieren über diese Erde, aber der Mensch soll auch anstelle von Gott sich an den Feinden Gottes rächen. Und wir sehen dieses Thema sich immer mehr entwickeln und wir sehen das immer wieder an Anspielungen in einzelnen Prophezeiungen, auch in dieser Familie von Israel, in dieser Familie Abrahams, dass eben einer aus diesem Volk kommen wird oder dass sogar dieses ganze Volk diese Aufgabe erfüllen soll, zu richten. Und dann sehen wir das eigentlich in einem Höhepunkt im Land Kanaan, wo Gott dann sein Volk wirklich benutzt. Also Gott sagt nicht einfach, ich zerstöre jetzt diese Völker, weil sie böse sind. Und wir wissen, das ist das Ziel, weil Gott sieht ihre Bosheit und will richten. Und das, was viele Leute auch, womit viele Leute ein Problem haben, ist, dass Gott dann eben wirklich ein anderes Volk benutzt, nämlich sein eigenes Volk, um die Strafe über sie zu bringen. Und er will einen Menschen benutzen, um zu richten. Aber wenn wir die Geschichte dann weiterverfolgen, sehen wir, dass Israel letztlich in dieser Aufgabe versagt. Sie versagen darin, die Kanaaniter auszutilgen. Und im Gegenteil, sie vermischen sich sogar durch Ehen mit ihnen und werden sogar noch schlimmer, als die Kanaaniter vorher waren. Und das ist ja eines der Hauptthemen in Jesaja auch, dass Jesaja sie dann eben mit Sodom vergleicht. Also genau das Volk, was ihm eigentlich helfen sollte zu richten, versagt selber, wird selber sündig und wird dann eigentlich unbrauchbar für diese Aufgabe des Richtens. Und dann sehen wir in Jesaja 10, dass Gott jetzt andere Völker herbeiholt. Also er ruft die Assyrer. Und er sagt, die Assyrer sind wie eine Axt in seiner Hand, wie er nennt sie die Rute seines Zorns. Und das ist doch erstaunlich, weil Gott züchtigt jetzt nicht einfach sein Volk selber, sondern er benutzt jetzt ein anderes Volk, um sein Volk zu züchtigen. Und wir sehen aber auch in Jesaja 10, dass dieses Volk auch versagt. Sie sind arrogant und sie sagen, wir haben das gemacht aus unserer Kraft heraus. Und sie sind viel zu weit gegangen auch in ihrem Gericht und so weiter. Und so können wir vielleicht nachvollziehen, weshalb hier Gott sagt, ich habe mich umgeschaut. Ich habe niemanden gefunden, der diese Aufgabe wirklich erfüllen kann. Und wenn wir auch an Vergeltung oder Rache denken, wenn wir einfach mal in unsere Zeit hineindenken, Vergeltung oder Rache ist immer eigentlich irgendwie negativ besetzt. Weil Vergeltung, also erstens trifft Vergeltung eigentlich oft die Falschen, ne? Trifft oft die Unschuldigen. Wenn wir an Vergeltungsschläge denken, an irgendwelche Anschläge, die geschehen, sind eigentlich nicht die wahrhaftig Schuldigen, die wirklich darunter leiden. Und so war es auch beim Volk Israel, dass die Babylonier zwar die Ungerechten weggerafft haben, aber mit ihnen auch die Gerechten. Und es war kein Freudenakt. Ne? Es war oft mit noch mehr Leid verbunden. Und der zweite Grund ist, dass diejenigen, die vergolten haben, oft schlimmer waren oder sich als schlimmer entpuppt haben, als die, die vorher da waren. Ne? Also das heißt, die Bibel führt uns dahin zu sehen, dass der Mensch grundsätzlich in dieser Aufgabe versagt hat. Und deswegen diese Aufgabe, diese Aussage hier, ich habe sie allein getreten, diese Kette. Es war kein Volk bei mir. Ich habe mich sogar umgeschaut. Da ist so eine Art Entsetzen, was ausgedrückt wird in dieser Aussage. Und Und mitten in dieser Situation finden wir jetzt diese Prophezeiung von Gott selbst, der sagt, ich werde mir helfen, ich werde diese Aufgabe übernehmen, und zwar als mächtiger Kriegsheld. Und das Geniale ist auch, dass Jesaja immer wieder zeigt, dass Gott das, also dass einerseits Jahwe selbst es tut, aber andererseits durch einen Menschen, nämlich durch den Knecht des Herrn. Und vielleicht für wer das einmal selber nochmal studieren will, schaut mal Kapitel 42 an in Jesaja, wo dann eben gerade dieser Knecht des Herrn, wo Gott eben zeigt, dass er durch ihn, in ihm einen Menschen gefunden hat, einen Menschen wirklich, mit dem er das Recht zu den Nationen bringen wird. Und einen, der eben richten wird, ohne die Armen, ohne die Mittellosen, ohne die Demütigen zu niederzutreten, quasi mit den Ungerechten, sondern der wirklich ein gerechtes Gericht sprechen wird und bringen wird und die Götzendiener umbringen wird, ist auch in Kapitel 42. Und so, dass die Gerechten sich tatsächlich freuen können, wie am Tag, wo man die Trauben tritt in der Kälte. Und nur so können diese beiden Bilder des Zerstörens, des Blutes, na, was ausgedrückt wird vom Menschen, und der Freude eines Kältertretens zusammengebracht werden. Und wenn wir an das Neue Testament denken, Jesaja zeigt ja voraus auf Jesus Christus, der eben das als Mensch eben in sich kombiniert erfüllen wird. Und wir sehen genau das gleiche, den gleichen Gedanken in Offenbarung, wo die Schriftrolle in der Hand Gottes, die Gerichte Gottes in der Hand Gottes sind und ein Engel ausruft und sagt, wer ist würdig, ja, zu nehmen diese Schriftrolle? Und keiner findet sich würdig, auf Erden oder im Himmel, irgendwo. Und das ist eine große Verzweiflung bei Johannes da, weil er sieht, es ist keiner da, der diese Aufgabe wirklich fähig ist. Also es wird nie jemand wirklich ein Gericht bringen, was Frieden bringt, was Gutes bringt und was wirklich Gerechtigkeit bringt. Und dann wird er getröstet vom Engel und er wird auf den hingewiesen, der überwunden hat. Und das ist das Lamm, was geschlachtet ist, und der Löwe Judas, der eben diese Rolle wirklich erfüllen wird. Und das ist ein wunderbarer Blick, den Jesaja hier bekommt als Antwort auf das Gebet des Volkes Israels. Und das hat mich einfach nochmal zum Nachdenken gebracht. Wir beten auch für Gericht. Also unsere Aufgabe als Gemeinde ist wirklich zu beten für Gericht. Bitte Herr, komm. Wenn wir auf nationaler Ebene sehen, aber auch individuell, ganz persönlich, dort wo Unterdrückung ist, wo Feinde Gottes sich aufheben gegen ihn und frech reden gegen ihn und die Gemeinde unterdrücken, beten wir für Gericht. Und wir beten für ein Gericht, was wirklich zur Freude von Gottes Volk führen wird.